NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. 20% der in Israel lebenden Menschen sind arabisch, geschätzt knapp 2 Millionen. Sie leben innerhalb der Staatsgrenzen oder in Ostjerusalem, nicht im besetzten Westjordanland und nicht im Gazastreifen. Alle, bis auf die Bewohner Ostjerusalems, haben einen israelischen Pass und das damit verbundene Wahlrecht. Wie funktioniert ihr Zusammenleben mit den jüdischen Israelis? Speziell nach dem Massaker der palästinensischen Hamas in Südisrael im Oktober 2023 und angesichts der Kriege mit der Hamas in Gaza und der Hisbollah im Libanon. Der israelische Journalist und Nahostexperte Igal Avidan, er lebt seit rund 30 Jahren in Berlin, kennt beides, explodierenden Hass und gegenseitige Gewalt, aber auch gutes Miteinander, befreundete Nachbarn, gemeinsame Projekte in gemischt jüdisch-arabischen Städten wie Akko, Haifa, Lod oder Jerusalem. Im Frühjahr 2023, also lange vor dem Massaker vom Oktober 23, brachte er ein beeindruckendes Buch heraus mit dem hoffnungsvollen Titel »Und es wurde Licht«, jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel. Für dieses Buch traf er auf beiden Seiten diejenigen, die Brücken bauen und vermitteln. Wie geht es den Protagonisten seines Buches heute? Igal Avidan, zunächst mal zur allgemeinen Lage. Hat die aktuelle Polarisierung jegliches gegenseitiges Verständnis erstickt?
Nein. Die Menschen, die für eine Zwei-Staaten-Lösung, für eine Versöhnung zwischen Israelis und Palästinenser waren und auch aktiv daran beteiligt waren, haben sich nicht geändert, haben ihre Meinungen nicht geändert. Sie tun vielleicht viel weniger heute, weil die Umstände ganz anderes aussehen. Aber sie haben sich nicht jetzt zu Feinden Palästinas oder zu Anhängern der israelischen Regierung umgewandelt.
Aber wie hat die breite Masse der arabischen Israelis denn auf das Massaker damals reagiert?
Das Massaker hat das Gefühl bei den meisten arabischen Israelis verstärkt, dass sie ein Teil der israelischen Gesellschaft sind. Dass wenn es kommt zu einem Krieg zwischen Israel und Hamas, dann wissen sie, wo sie stehen, nämlich mit den Israelis zusammen. Das lag zum einen daran, dass 20 arabische Israelis am 7. Oktober Opfer der Hamas waren. Viele wurden auch getroffen von den Raketen aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon durch die Hisbollah. Und das war sozusagen die erste starke Solidarität zwischen israelischen Juden und israelischen Arabern.
Wenn es heute Gedenkveranstaltungen, Solidaritätsveranstaltungen für die Geiseln und so weiter gibt, sind da eigentlich arabische Israelis in irgendeiner Weise mit beteiligt?
Ganz am Rande. Das hat sich alles geändert mit dem 7. Oktober. Vor dem 7. Oktober gab es gemeinsame Demonstrationen für die Rettung der israelischen Justiz und für die israelische Demokratie. Aber danach sind die meisten arabischen Israelis sehr vorsichtig, denn die Polizei ist sehr, sehr eifrig. Falsche Äußerungen, missverstandene Posts auf den sozialen Netzwerken sofort mit Verhaftungen zu konfrontieren. Und die Menschen sind vorsichtig in dem, was sie sagen. Also wenn sie politisch sich äußern, dann machen sie das unter Freunden, unter Menschen, die politisch vielleicht ähnlich ticken. Aber die sind sehr vorsichtig, was Äußerungen in den Medien betrifft. Und das habe ich auch selbst erlebt.
Was machen denn die Leute aus den Projekten, die Sie damals vorgestellt haben im Buch? Haben Sie noch Kontakt? Was hören Sie von denen?
Also Fadi zum Beispiel, der Krankenpfleger aus Akko, erzählte mir letzte Woche, immer wieder schlagen Raketen aus dem Libanon in Akko. Das ist die Hauptsorge. Es kommen keine Touristen. 70% der Geschäfte in der Altstadt von Akko, wo im Grunde genommen nur arabische Israelis leben, sind geschlossen. Einige seiner Freunde haben Konkurs gemeldet. Und er sagte, aber wenn wir im Café sitzen, dann sitzen unsere jüdischen Freunde mit dabei. Denn sie kennen uns. Das hat sich nicht geändert. Was machen andere? Zum Beispiel das hebräisch-arabische oder arabisch-hebräische Theater in Jaffa funktioniert weiterhin. Aber Schulen kommen kaum noch nach dem 7. Oktober zu den Aufführungen, weil sie wenig mit dem Thema zu tun haben und die Lehrer haben Angst. Sie sagen, alles, was jüdisch-arabisch ist, sei politisch. Aber die Solidarität unter den Schauspielern und unter den Zuschauern, die regelmäßig dieses Theater frequentieren, ist weiterhin weiterhin da. Es gibt lange Diskussionen nach den Aufführungen. Sie bieten eine Alternative. Und Igal Esrati, der Leiter dieser wunderbaren Einrichtung, hat mir gesagt, die Tatsache, dass auch heutzutage jüdische und arabische Schauspieler auf der gleichen Bühne stehen und spielen, ist wichtiger als das, was sie spielen, welches Theaterstück sie spielen.
Also ich verstehe das, was Sie sagen, jetzt so, dass man sagen kann, die, die persönliche Kontakte haben in gemeinsamen Projekten, die sind weiter irgendwie aktiv, gemeinsam und befreundet. Und die, die keine Kontakte haben, da sind viel gegenseitige Ängste da. Juden haben Angst vor Arabern und Arabern haben Angst vor Juden, oder?
Die sind vorsichtig, aber ich würde nicht sagen, nicht nur die Leute, die aktiv sind, die Menschen, die zum hebräisch-arabischen Theater gehen, die Zuschauer, die kommen weiterhin. Die Menschen, die in anderen Projekten beteiligt sind, zum Beispiel in Jaffa gab es einen Aufruf von Amir Badran, dem Rechtsanwalt und politischen Aktivist, sitzt im Stadtrat von Tel Aviv Jaffa.
Und das ist ein arabischer Israeli, ne?
Das ist ein arabischer Israeli und der hat alles getan am 7. Oktober, um zu verhindern, dass die Gewalt, die in Gaza ausgebrochen ist, auf Jaffa wieder überschwappt, so wie im Mai 2021. Er hat alle Organisationen und politische und religiöse Gruppen zusammengebracht und sie haben eine Art Wächterrat gegründet mit 4000 Freiwilligen, jüdische und arabische, und haben verhindert, dass Gewalt und Hetze in Jaffa sozusagen Fuß fassen oder überhaupt existent sind. Das Gleiche gibt es in 10 andere Ortschaften in Israel und man sieht, dass die Hetze und die Gewalt der Hamas keinen Anklang bei den arabischen Israelis fand. Und das ist auch eine große Leistung. Manchmal, wenn etwas nicht passiert, ist es auch ein Grund zu feiern.
Was ist denn mit den gemischten bilingualen Kitas, in die ungefähr 2000 israelische Kinder gehen, habe ich Ihrem Buch entnommen. Gibt es die noch? Also die wurden ja nach dem 7. Oktober aus Panik erstmal irgendwie geschlossen. Was ist mit denen heute?
Also das sind sowohl Kitas als auch Schulen und in Haifa haben sie schließen müssen, denn sie haben keinen Schutzraum im Kindergarten und das war der Hauptgrund, die Raketen der Hisbollah aus dem Libanon. Nach einer Weile haben sie angefangen, ihre Aktivitäten in 2 Museen zu halten. Da gab es Schutzräume, die Eltern haben ihre Kinder nicht weggezogen und das betrifft alle diese Einrichtungen im ganzen Israel. Also die Menschen, die das Zusammenleben, das friedliche Zusammenleben praktizieren, machen das auch weiterhin.
Aber die Situation allgemein ist ja durch solche Kriege wie den in Gaza oder wie mit der Hisbollah wahnsinnig polarisiert. Und auch die Menschen, die sich mögen, jüdische und arabische und zusammenarbeiten irgendwie, werden verschiedene Perspektiven haben. Also die einen verlieren Verwandte durch israelische Bomben in Gaza. Die anderen sind froh, wenn wieder ein Hamas-Waffenlager vernichtet wurde. Wie gehen die denn um mit diesen verschiedenen Perspektiven, die in ihren Köpfen ja da sind?
Das kann man zusammen machen. Zum Beispiel der Leiter des Holocaust-Museums im Kibbutz im Norden Israels ist seit über einem Jahr nicht mehr zu Hause, denn sein Kibbutz ist nur 3 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Das Holocaust-Museum im Kibbutz organisierte Workshops für jüdische und arabische Mitarbeiter des Museums, damit sie ihre Ängste und ihre Sorgen in geschlossenen und sicheren Rahmen austauschen, damit die Zusammenarbeit weiterhin geht. Und dann sind sie auch nach außen gegangen. Also sie fanden immer Themen, die die Menschen verbinden und nicht trennen. Und das fand ich ganz, ganz wichtig.
Igal Avidan, in Ihrem Buch schrieben Sie 2023, die Fronten verlaufen nicht zwischen Juden und Arabern, sondern zwischen Randalierern und denen, die in Frieden zusammenleben wollen. Kann man das heute noch so sagen? Wie verlaufen denn die Fronten heute?
Man muss sich eine Sache klar machen. 90% der arabischen Israelis leben in arabischen Ortschaften. Nur 10% leben in gemischten Städten und haben tagtäglich Zugang, Kontakt mit jüdischen Bewohnern, mit jüdischen Israelis. Leider ist es so, dass die Medien sehr polarisierend wirken. Sozusagen die Stimmen der Menschen aus Gaza kommen in den wichtigen Medien kaum zu Wort. Also sogar eine kleine sympathische Meldung, die ich gesehen habe, ein kleines Video von einem Mann aus Gaza, der in gutem Hebräisch sich an die Israelis wendet, zeigt, dass er seit Monaten in einem Zelt lebt, zeigt auch seine Kinder und wünscht den Israelis alles Gute. Auch so ein Post wurde in einem Bericht in der linksliberalen Zeitung Haaretz überwiegend kritisch gesehen, hämisch gesehen, nach dem Motto, jetzt meldest du dich, warum hast du die Hamas nicht vorher gestoppt und so weiter und so fort, als ob er überhaupt irgendwas gegen die Hamas anrichten kann, die bekanntlich sehr brutal gegen Kritiker und Demonstranten in Gaza vorgeht. Und ich war ziemlich erstaunt, dass man nicht ein bisschen mehr Sympathie und Solidarität mit diesem armen Menschen, mit diesem armen Palästinenser in Gaza gezeigt hat.
Wir sprechen immer von arabischen Israelis, nicht von palästinensischen Israelis. Warum? Was ist der Unterschied?
Die meisten von ihnen definieren sich so. Nur eine kleine Minderheit, ich würde sagen etwa 15-20%, definieren sich als palästinensische Israelis. Das sind diejenigen, die weniger Verbindung mit dem Staat Israel wollen, die vielleicht radikalere Positionen politisch einnehmen. Aber die anderen definieren sich als Araber, als Israelis oder als arabische Israelis. Und diese Definition, diese eigene Definition habe ich einfach übernommen.
Yigal Avidan, welche Erfahrungen machen Sie denn bei Ihren vielen Lesungen in Deutschland? Also sind Sie in Schulen oder was erleben Sie so?
Das Interesse ist generell groß und ich freue mich ganz besonders, wenn sowohl bei Abendveranstaltungen als auch in Schulen Menschen mit arabischem Migrationshintergrund sich bei mir melden. Wenn ich in Schulen bin und sehe, dass das Interesse bei Jungs und Mädchen arabischer Herkunft besonders groß ist, die sind neugierig, die sitzen oft in der ersten Reihe und die stellen ganz tolle Fragen. Und ich denke, das ist die Zukunft auch hier in Deutschland, dass auch ein Dialog mit diesen Menschen möglich ist.
Herzlichen Dank, Yigal Avidan. Ihr spannendes und lesenswertes Buch von 2023 und es wurde Licht, jüdisch-arabisches Zusammenleben in Israel, ist bei Berenberg erschienen und kostet 18 Euro. Sie haben sich als Musik ein Stück vom Rana-Chor gewünscht. Das ist ein jüdisch-arabischer Frauenchor aus Jaffa. Sie haben ihn in Ihrem Buch voriges Jahr vorgestellt und offenbar gibt es ihn weiterhin.
Der Frauenchor tritt gemeinsam weiterhin im November in Frankreich und ich hoffe, zum ersten Mal sie nach Deutschland zu bringen im nächsten Jahr.
Und das Musikstück Chat Gadya ist eigentlich ein Pessachlied. Wovon handelt es?
Das ist ein Pessachlied, aber wurde umgewandelt in ein Antikriegslied. Also das Lied handelt vom Lämmchen, das von der Katze gefressen wird, die vom Hund gebissen wird, der vom Stock geschlagen wird, der vom Feuer verbrannt wird, das vom Wasser gelöscht wird und so weiter. Und die Aussage ist eigentlich, dass man möchte, dass die endlose Gewalt endet.
Ba ha kelev ve nashach la
Hat Gadya, das war der jüdisch-arabische Rana-Chor aus Jaffa. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Als Reaktion auf den Terrorangriff der islamistischen Hamas in Israel und die Zunahme judenfeindlicher Delikte in Mecklenburg-Vorpommern plant der Landtag in Schwerin, den Schutz jüdischen Lebens und jüdischer Kultur zum Staatsziel zu erklären. Dazu haben die Regierungsfraktionen von SPD und Linke gemeinsam mit den Oppositionsparteien CDU, Grüne und FDP einen Antrag zur Änderung der Landesverfassung eingebracht. Die Änderungen dienten dazu, die Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu stärken, um dem Staatsziel der Zurückdrängung rassistischer, antisemitischer und nationalsozialistischer Bestrebungen Ausdruck zu verleihen, sowie diese, um das Staatsziel des Schutzes und der Förderung des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur zu ergänzen, heißt es in der Begründung. Darüber soll auf der November-Sitzung des Landesparlaments beraten werden. Verfassungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit, die mit der parteiübergreifenden Initiative gegeben wäre. Die AfD-Fraktion erklärte unter Hinweis auf grundsätzliche Formulierungen zur Würde und Freiheit des Menschen in der Präambel der Landesverfassung, die Initiative nicht mittragen zu wollen. Man erachte die Änderung als überflüssig, da sie redundant sei, erklärte der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer. Nach Angaben des Innenministeriums hatte die Zahl antisemitischer Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 mit 115 Fällen einen neuen Höchstwert erreicht. Bereits im Vorjahreszeitraum hatte es einen Anstieg antisemitischer Straftaten von 72 auf 79 gegeben. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hat einen dramatischen Anstieg antisemitischer Straftaten in Deutschland beklagt. Judenhass sei nicht das Problem der Juden, sondern der gesamten Gesellschaft, sagte er bei einer Podiumsdiskussion an der Freien Universität Berlin zur Frage, was tun gegen Antisemitismus. Klein sagte, es gebe ein Schweigen, das gebrochen werden müsse, um die Demokratie zu verteidigen. Der Publizist Michel Friedmann sagte bei der Diskussion, in Deutschland gäbe es eine Verdrängungsstrategie. Friedmann und Klein kritisierten mangelnde Anteilnahme in Deutschland mit dem Leid der Opfer des Terroranschlags. Der Antisemitismusbeauftragte beklagte, anstatt mit Solidarität sei darauf mit Gleichgültigkeit reagiert worden. Der Satz »Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland« sei eine reine Floskel. Vor diesem Hintergrund forderte Felix Klein verpflichtenden Unterricht an Schulen über den Umgang mit Judenhass und Rassismus. Dazu gehöre auch, dass Lehrkräfte über die Geschichte der Staatenbildung Israels informiert werden. Nötig seien überdies wirksame Regeln gegen Hass und Hetze im Internet. An der Gedenkstätte Ahlem für NS-Opfer in Hannover ist es erneut zu Vandalismus und massiver Sachbeschädigung gekommen. Nach Angaben der Region Hannover haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Tafeln an der sogenannten Wand der Namen auf dem Außengelände beschädigt oder ganz herausgerissen. An dieser Wand sind fast 3000 Namen von Opfern des Nationalsozialismus angebracht, wie eine Regionssprecherin mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Im vergangenen Jahr war es auf dem Gelände der Gedenkstätte bereits dreimal zu Vandalismus gekommen. Im Januar und März wurden Kränze zerstört, die zum Gedenken an jüdische NS-Opfer niedergelegt worden waren. Zudem wurden die Gedenktafeln und Ausstellungsflächen mit nationalsozialistischen und antisemitischen Parolen beschmiert. Im Oktober 2023 wurden auf dem Außengelände antijüdische Aufkleber mit Bezug zum Nahostkonflikt entdeckt. Die Jüdische Akademie und die Goethe-Universität in Frankfurt am Main wollen in Forschung und Lehre eng zusammenarbeiten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, und Universitätspräsident Enrico Schleif unterzeichneten einen entsprechenden Kooperationsvertrag. Die derzeit in Frankfurt entstehende Jüdische Akademie solle ein Zentrum der Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte und Religion, Kultur und Denktradition werden. Auch solle sie in Interaktion mit der Gesellschaft aktuelle Debatten in Forschung und akademischer Lehre aufgreifen und bereichern, teilte der Zentralrat mit. Diese Kooperation sei von großer Bedeutung für die Jüdische Akademie und für das jüdische Leben, nicht nur in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland, sagt der Zentralratspräsident Josef Schuster. In der Akademie würden gemeinsame wissenschaftliche Interessen gelebt, weiter vertieft und ausgebaut. Neben gemeinsamen Forschungsprojekten soll es auch eine Zusammenarbeit bei Vorlesungsreihen, Workshops, Seminaren, Konferenzen sowie Publikationen geben. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main. Es spricht Johannes Avenarius.
Die ersten Kapitel der Tora könnte man als eine Genealogie der frühen Menschheit ansehen. Es fing an mit Adam und Eva, Kain und Abel. Kain ermordete seinen Bruder Abel. Kain hatte eine Familie, während Abel keine Nachkommen hatte. Adam und Eva erfüllten das Gebot, seid fruchtbar und vermehrt euch weiter, und bekamen einen dritten Sohn mit dem Namen Seth. Auch Seth hatte Nachkommen. Also waren alle Menschen dieser Welt Nachkommen von Seth oder Kain. Wenn wir an die Nachkommen von Kain denken, dann stellen wir uns vielleicht die Kinder eines Mörders vor, während auf die Nachkommen Seths die Hoffnungen für die Zukunft der Menschheit ruhten. Aber auch Kain hatte bedeutende und wichtige Nachfahren, Lamech zum Beispiel. Einer seiner Söhne erfand die Musikinstrumente, ein anderer entdeckte die Verarbeitung von Eisen und der dritte war der Vorfahr aller Hirten. Noach, der Überlebende der großen Flut, war ein Nachfahre Seths. Der Rest der Welt waren also alle Nachkommen Kains und kamen in der großen Flut ums Leben. Dann wären wir alle eigentlich Nachkommen von Seth. Rashi, der Großmeister der Exegese, sah das aber anders. Ja, Noach stammte von Seth ab, aber seine Frau Naama war eine Tochter Lamechs, also eine Enkelin von Kain. Die Überlebenden der großen Flut waren also die Kinder von Noach und Naama, Shem, Kam und Japhet. Und von denen stammt schließlich die gesamte Menschheit ab. Wir haben also alle ein bisschen Kain in uns. Wir alle sind die Kombination zweier miteinander kämpfenden Mächte oder Triebe. Der hoch angesehene Rabbi und Mystiker Yitzhak Luria sah in historischen Persönlichkeiten die Seelen von Kain oder von Seth. Nach seiner Meinung fand sich bei einigen der bedeutendsten und wichtigsten Rabbiner aller Zeiten die Seele von Kain. Das hat sie natürlich nicht zu Mördern gemacht. Es machte sie zu inspirierten, kreativen und durchsetzungsfähigen Führungspersönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber wir Menschen haben manchmal Schuldgefühle wegen der Auseinandersetzungen und Kämpfe, die wir in unserem Innersten mit uns selbst führen. Und wir neigen dazu, unsere spirituellen und intellektuellen Helden und Vorbilder zu idealisieren, als perfekte Lichtgestalten. In unserer Vorstellungswelt sind sie frei von inneren Kämpfen und Schwächen. Aber das entspricht natürlich nicht der Realität. Unsere Vorfahren und unsere Vorbilder und Leitfiguren sind und waren nicht aus sterilem Plastik. Es waren Frauen und Männer, die Aspekte von Kain und von Seth vererbt bekommen hatten und deren Mächte in ihrem Innersten miteinander kämpften. Innere Auseinandersetzungen und innere Kämpfe sind zutiefst in unserem Programmcode verankert. Daran und damit wachsen wir, und das ist es, was uns einzigartig und besonders macht. Es gibt kaum eine Figur in unserer Heiligen Schrift, die frei war von diesem inneren Widerstreit der Mächte von Kain und von Seth. Sie waren alle großartige Frauen und Männer, aber keine überirdischen Lichtgestalten oder Superhelden. Also, willkommen im Club. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Frankfurt am Main. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss hören Sie Noach. Es singen die drei Kantoren.
Noach, lo shachachnu ech bageshem uvasa'ar. Noach, la teva asafta et chayot hayar. Shtaim, shtaim, mikol min. האריה והממותה, הגמל והשיבוטה, וגם ההיפופוטם. איך פתחת את הצוהר, ומתוך התכלת הלבנה, באה היונה. נוח, כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים? נוח, כל החלונות סגורים כמעט חודשיים וכבר אין לנו אוויר לאריה ולממותה לגמל ולשיבוטה
לצ'יטה וגם להיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התחלת הלבנה שלח את היונה. נוח, מה אתה דואג? הם כבר חדל הגשם. נוח, פתח את החלון, אולי תופיע קשת ויראו אותה כולם.
מי?
האריה והממותה, הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התחלת הלבנה שלח את היונה. נוח,
היונה כבר שבה
עם עלה של זית.
נוח,
תן לנו לצאת ולחזור לבית, כי כבר נמאסנו זה על זה. האריה על הממותה, הגמל על השיבוטה וגם ההיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ונעוף לתחלת הלבנה כך עם היונה. Na 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 na
na na na na na. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.